Wie es aussieht, blockiert seit Anfang des Dezembers die russische Medienaufsicht Roskomnadzor den Zugang zum Tor-Netzwerk. Das Tor-Netzwerk dient dazu, einen anonymen Zugang zum Internet zu ermöglichen für alle möglichen Leute. Das Einzige, was dafür nötig ist, ist, den richtigen Browser zu installieren, kann auch Zugriff zu diesen Internetseiten bieten, die immer wieder ominös als Darknet bezeichnet werden. Und diese Nachricht ist besonders interessant, weil in Russland die zweitgrößte NutzerInnengruppe des Anonymisierungsbrowsers Tor tatsächlich existiert. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Lisa Dittmer. Sie ist Referentin für Advocacy und Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Ganz konkret, wie sieht denn jetzt so eine Blockade eigentlich aus? Also wie wird sie umgesetzt?
Ja, Russland baut allgemein immer mehr seine Strukturen aus, mit denen es das Internet überwacht und kontrolliert und Datenverkehre quasi filtern kann. Ganz konkret ist letzten Endes das Tor-Netzwerk erstmal eine öffentliche Adresse. Und die kann Russland relativ leicht sperren. Russland verpflichtet sämtliche Internetanbieter, quasi Überwachungstechnik einzubauen, mit der diese Zensurbehörde Roskomnadzor quasi staatlich direkt zugreifen kann und dem Internetserviceanbieter also eine Liste vorgeben kann von Websites, die zu blockieren sind, die für uns dann nicht zugänglich sein sollten. Das ist Stück für Stück jetzt Anfang Dezember passiert. Das geht dann immer erst mal im Kleinen los, dass NutzerInnen bemerken, dass eben auf einmal eine Seite nicht mehr so gut zugänglich ist oder gar nicht. Und das passierte so Stück für Stück in den großen russischen Städten, dass gerade Journalistinnen und Journalisten, die eben relativ viel darauf zugreifen, meldeten, da ist irgendwas los. Und dann haben die Ehrenamtlichen des Tor-Netzwerks eben genauer hingeschaut und Stück für Stück auch feststellen müssen, tatsächlich, die Seite wird offensichtlich von immer mehr Serviceanbietern geblockt. Also egal, ob man jetzt, bei uns wäre es eben Telekom oder Vodafone oder wie auch immer, egal wo man registriert ist als Nutzer, dass man eben der Zugriff verwehrt bleibt. Und inzwischen haben sie dann eben auch eine offizielle Mail oder Post bekommen, die sagte ja, das Tor-Netzwerk ist jetzt effektiv blockiert. Und es ist einfach der nächste Schritt in einer langen Liste von Verboten, die jetzt gerade in den letzten 2 Jahren zugenommen haben.
Das heißt, dass ganz konkret tatsächlich auch die Medienaufsichtsbehörde das jetzt auch öffentlich bekannt gegeben hat, richtig?
Ganz genau. Das ist tatsächlich ein beunruhigendes Zeichen, dass Russland sehr offen damit umgeht, dass es jegliche Art von verschlüsselter, anonymer Kommunikation effektiv verbieten will. In Russland wird darum natürlich eine große Narrative gestrickt davon, dass eben gerade solche Netzwerke illegale Handlungen ermöglichen würden. Die russische Logik ist dann eben, alles, was in irgendeiner Form auch zum Negativen, auch zum Illegalen führen kann, wird verboten. Dass das natürlich auch dazu dient und klar auch die Absicht ist, dass man beispielsweise investigativen Journalistinnen und Journalisten die Arbeit erschwert und dass man effektiv eben auch im Guten jeder Art von Organisation oder Informationsaustausch abseits der Augen des Staates irgendwie aufrechterhalten will und das eben jetzt staatlicherseits verbietet. Das wird natürlich nicht offen thematisiert.
Das bringt mich auch direkt zu diesem Punkt, dass ja in Russland die zweitgrößte NutzerInnengruppe vom Tor-Netzwerk tatsächlich zu finden ist. Was ist eigentlich da der Kontext? Warum sind das so viele? Was machen die mit diesem Tool, um anonym im Internet unterwegs zu sein? Jetzt vielleicht auch in Bezug auf Journalismus, aber es werden ja nicht alles JournalistInnen sein.
Genau. Also ich meine, Hintergrund ist einfach, dass auch russischen Bürgerinnen und Bürgern bewusst ist, dass sie nicht kaum noch Möglichkeiten haben, privat zu kommunizieren. Am bekanntesten ist der Streit um Telegram, das 2018 schlicht verboten wurde als Messenger. Das konnte Russland damals gar nicht so richtig umsetzen. Leute haben es einfach sozusagen weiterhin nutzen können und sie hatten technisch noch nicht die Infrastruktur, um das effektiv zu blocken. Und dann wurde es eben weiter genutzt, bis man 2020 nachgegeben hat. Aber jetzt sehen wir da klar eine Gegenbewegung, dass inzwischen die technischen Möglichkeiten zugenommen haben des russischen Staates und dass sie Stück für Stück eben sich da auch weiter ausbreiten. Also Tor wird sicherlich von technisch bewussten Menschen genutzt, die sich einfach der Überwachung des Staates entziehen wollen. Wir gucken da natürlich besonders besorgt drauf, weil es eben gerade für Menschen, die in irgendeiner Form auch im guten Sinne gute Gründe haben, anonymisiert kommunizieren zu wollen oder einfach nur Informationen austauschen zu wollen, dass denen eben die Möglichkeit genommen wird, genau das zu tun. Also unter den 300.000 Menschen am Tag sind sicherlich so einige Journalistinnen und Journalisten, die mit Kontakten, mit Whistleblowern kommunizieren können wollen. Aber es sind sicherlich auch, genauso wie in Deutschland, wo es auch große Nutzergruppen gibt, einfach Menschen, die auf ihr Recht auf Privatsphäre auch aktiv nutzen wollen.
Das Ganze ist natürlich jetzt auch nicht eigentlich so wahnsinnig überraschend. Wenn wir auf die Geschichte der russischen Gesetzgebung zurückblicken, ist 2019 auch ein Gesetz in Kraft getreten, welches ermöglichen soll, das komplette russische Internet im Extremfall vom weltweiten Netzwerk abzukapseln, wofür ja auch eigens Infrastruktur gebaut wird. Also unter anderem soll da ein eigenes Domain-Name-System etabliert werden, was ja praktisch diese Abfrage ist von, wo finde ich eigentlich welche Webseite im Internet, dass da nicht mehr auf weltweite Anbieter zurückgegriffen wird, sondern es eigene gibt. Und da sind ja auch vorgeschrieben, dass Internetanbieter nochmal Möglichkeiten für eine Inspektion von was eigentlich kommuniziert wird, umgesetzt wird. Das Ganze baut sich ja jetzt langsam aus. Jetzt haben wir hier diese Blockade von der Nutzung von Tor. Ist das eigentlich so eine Situation, die wir da gerade sehen, dass Russland hier an einer eigenen Great Firewall arbeitet, wie sie in China schon existiert?
Ganz offensichtlich. Es ist die traurige Wahrheit, dass Russland sich dem immer weiter nähert. Die Ambition ist offensichtlich schon lange da. Wie gesagt, 2019 die ersten Gesetze, die Internetanbieter gezwungen haben, eben solche Zensurinfrastruktur einzubauen. Das haben sie dann so Stück für Stück getestet. Also Russland kann das nicht über Nacht umsetzen. Das ist technisch eine ziemlich große Herausforderung, aber vor allem ist es politisch eben auch eine Herausforderung. Also anders als in China gibt es in Russland ja durchaus noch Rechte, denen sich die Bürgerinnen und Bürger sehr bewusst sind und für die sie bislang auch sehr aktiv bereit waren, unter großem Risiko auf die Straße zu gehen. Und das ist so ein bisschen so das Katz-und-Maus-Spiel, das wir jetzt sehen, dass sie so Stück für Stück an den Freiheiten kratzen und neue Einschränkungen hinzufügen, dass sie technisch austesten, was geht. Beispiel jetzt zuletzt, dass man eben Twitter mal drosselt. Das ist in Russland kein so wahnsinnig genutztes Netzwerk. Da kann man eben mal mit einer kleineren Nutzerbasis schon mal austesten, was passiert denn, wenn wir den Leuten ihre Freiheiten nehmen. Also ich würde sagen, so diese parallele Entwicklung von wir testen, was technisch möglich ist. Das geht immer mal wieder nach hinten los. Beispielsweise während der Twitter-Drosselung haben sie peinlicherweise teilweise auch ihre eigenen Regierungsseiten blockiert. Das war natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Darüber wird sich dann schnell lustig gemacht, aber es ist sehr, sehr ernst, was da passiert, dass eben Russland quasi übt, wie die ultimative Internetzensur geht und sich da Stück für Stück die Schritte eben von China abschaut. Also man muss natürlich auch einen alternativen Markt entwickeln, dass es überhaupt Alternativen zu den großen Plattformen gibt. Russland bastelt zum Beispiel am RuTube, also einer russischen Variante von YouTube, die dann eben nur noch gewünschte Videos und Inhalte hervorbringen soll. Und so zieht sich das durch alle Teile und Elemente der Dienste, die wir täglich so in einer digitalen Welt nutzen. Das nimmt immer weiter zu und die Frage wird jetzt sein, eben gehen die Bürgerinnen und Bürger schnell genug auf die Straße und gibt es genügend demokratischen Widerstand gegen diese technischen Entwicklungen? Das Risiko, das wird immer größer, das wissen wir zu den Nawalny-Protesten im Frühjahr, da wurden zehntausende Menschen verhaftet, teilweise auch wirklich zu zumindest kurzen Haftstrafen immer wieder verurteilt. Also das persönliche Risiko des Einzelnen wird eben auch immer größer, sich in irgendeiner Form für seine Rechte einzusetzen. Und ja, ich glaube, da ist jetzt natürlich auch von außen unser Ansatz gefragt, dass wir einfach Möglichkeiten schaffen, eben auch technische Möglichkeiten weiter in irgendeiner Form sich zu organisieren, abseits der Augen des Staates. Also zum Beispiel im Tor-Netzwerk Unterstützung zu leisten, über sogenannte Tor-Bridges neue Zugänge zu schaffen, etc.
Gerade eben ging es ja so um dieses eigene Internet für Russland und die eigenen Anbieter und eigene Webseiten. Und das ist ja im Wesentlichen dieses Konzept von so einem souveränen, also nationalistisch gesehenen Internet, was da praktisch etabliert wird. Gibt es da auch einen politischen Umgang mit diesem Konzept von wegen nationale Grenzen durch das Internet zu ziehen in der russischen Gesellschaft, beziehungsweise auch von außen in irgendeiner Form eine Einflussnahme?
Klar, also ich meine, das ist letzten Endes eine der großen Herausforderungen der digitalen Außenpolitik der nächsten Jahre, dass da wirklich Systeme kollidieren, Vorstellungen davon, was das Internet anbieten soll. Also auf der einen Seite immer noch die europäisch-westlich-amerikanische Sicht auf die Dinge, dass es ein globales Internet geben muss. Ganz einfach ist es natürlich nicht. Die Realität ist trotzdem, dass immer sozusagen das technisch verbundene Internet kollidiert mit nationalen Jurisdiktionen, in denen unterschiedliche Gesetze gelten. Das war schon immer der Fall und diesen Widerspruch, den gab es auch schon immer und führt auch immer mal wieder zu Konflikten. Aber jetzt gibt es eben diese alternative Vision aus China stammend, aber auch umgesetzt eben von Russland, von Iran und zunehmend auch in der Türkei, dass man wirklich staatliche Totalübernahme des Internets in dem Sinne schafft, dass sämtlicher Internetverkehr kontrollierbar ist, überwachbar ist und im Zweifelsfall eben auch alles Unerwünschte abgeschafft wird. und da eben klare Verbindungen zu schaffen zwischen bestehenden analogen Systemen der Zensur und des Mundtotmachens von Menschen und dem, was man da im Internet jetzt also umsetzt. Die große Frage ist, wie kann man das auf globaler Bühne irgendwie beantworten? Wie geht man damit um? Also aktiv sehen wir jetzt gerade, dass China eben das als zentrales Element seiner Außenpolitik sieht und beispielsweise in seiner Entwicklungszusammenarbeit eben auch solche Zensurinfrastruktur verkauft, den Staaten eben auch diese Narrative mitverkauft von, es ist doch viel besser, wenn der Staat die totale Macht hat über das, was wir da im Internet so treiben. Und ich glaube, diese Systeme, die kollidieren da gerade. Und die Frage ist, was kann man dem entgegenstellen? Ich glaube schon, dass auf internationaler Bühne eben Europa und die USA sich gerade viel einiger noch sein müssen, dass sie dem etwas entgegenstellen. Man muss Zivilgesellschaft in diesen Ländern fördern, auf das eben auch innerlich irgendwo noch ein Widerstand geleistet werden kann, dass also Medien beispielsweise immer noch frei berichten können, auch unter sehr, sehr schwierigen Umständen. Nur so als kurzer Reminder, China und Russland sind nicht zufällig eben auch die Länder mit der größten Medienzensur unter Putin. Allein in den letzten 20 Jahren sind 37 Journalistinnen und Journalisten ermordet worden. Also ich meine, die Zensur geht immer mit ganz realen Gefahren im analogen Leben einher.
Bei Zensur reden wir häufig auch nicht nur über diese Gefahren, die damit einhergehen oder den Mangel von Informationen. Also ich stelle mir ein zensiertes Internet echt langweilig vor. Aber in dem Fall ist es ja auch so eine Frage von, wie viel Raum kann eigentlich eine staatliche Propaganda dann überhaupt einnehmen, wenn es praktisch keine konkurrierenden, unabhängigen Medien oder Oppositionelle mehr gibt, die da agieren. Ist da auch zu befürchten, dass hier ein stärkerer Einfluss von so einer Staatspropaganda in Russland jetzt dann auch zunimmt, wenn es weniger Möglichkeiten gibt, sich alternativ zu informieren? Also ich denke gerade so ganz konkret an die aktuelle Konfliktlage rund um Ukraine/NATO-Beitritt ja, nein, wo ja Russland auch ganz offensiv vorgeht und auch ein ganz eigenes Narrativ vorantreibt.
Absolut. Das ist sicherlich Kernteil dieser ganzen Strategie, dass man natürlich alternative Stimmen Stück für Stück ausschaltet. Das ist etwas, was wir sehen, dass auf verschiedensten Ebenen gerade alternative Medien eben mundtot gemacht werden, indem ihnen die finanzielle Grundlage entzogen wird, indem sie mit immer mehr Gesetzen dazu gezwungen werden, abstruse Aufgaben zu erfüllen. Also beispielsweise werden immer mehr alternative Stimmen, gerade so Online-Medien, zu Foreign Agents, so ausländischen Agentinnen und Agenten erklärt. Das klingt erstmal irgendwie ganz schick und aufregend in dem Sinne. Aber was es konkret bedeutet, ist, dass jedem Tweet, jedem Social-Media-Beitrag eine Erklärung vorausgeschickt werden muss, dass man irgendwie quasi unter dem Einfluss ausländischer Akteure steht, dass man aus Geldquellen hat aus dem Ausland, dass man damit irgendwie unrussisch sei. Die Menschen müssen dann super detailliert auflisten, wo sie ihr Geld lassen, woher ihr Geld kommt und, mein Gott, selbst ihre Einkäufe detaillieren zum Beispiel. Also das sind so im Kleinen die Auswirkungen, die man da sieht. Aber ja, zentrales Element ist natürlich, dass man eben jede alternative Stimme, die Staatsnarrative in Frage stellt, dass man die Stück für Stück mundtot macht. Und Russland hat eine sehr aktive Staatspropaganda, hat, wie wir wissen, auch mit RT und anderen Sendern auch im Ausland starke Stimmen, die sehr staatsnah berichten, die ja brav der Narrative des Staates folgen und dann natürlich auch finanziell absolut nicht unabhängig sind. Und ja, das setzt sich Stück für Stück durch. Fokus im Moment, würde ich sagen, ist tatsächlich innerhalb Russlands alternative Stimmen erstmal auszuschalten. Aber das wird natürlich auch im Ausland weiterverfolgt, genauso wie China eben auch im Ausland seine Dissidenten oder prominente Gegenstimmen verfolgt.
Da sind wir jetzt auch wieder bei den Dissidentinnen und Oppositionellen und der Frage auch, wie darauf eigentlich reagieren. Also es fiel jetzt schon das Schlagwort Bridges und ich glaube auch VPN. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, wie darauf überhaupt reagiert werden kann, sowohl auf einer aktivistischen Seite als auch auf einer politischen Seite, beziehungsweise auch auf einer technischen Seite vielleicht?
Technisch ist noch klar, ist noch ein bisschen was zu machen für den Moment. Jetzt ganz konkret haben wir schon gesehen, dass in Reaktion darauf viele Aktivistinnen und Aktivisten neue Bridges geschaffen wurden. Das sind kurz gesagt schlicht nicht gelistete, nicht öffentliche Eingangstore quasi zum Tor-Netzwerk, die man direkt anfragen kann bei den Ehrenamtlichen, die hinter diesem Tor-Netzwerk stehen. Auch dagegen geht Russland ganz offensichtlich wieder vor. Also die Tor-Ehrenamtlichen haben berichtet, dass sie eben offensichtlich automatisiert diese neuen Zugänge quasi gecrawlt werden, also offensichtlich auch da wieder Zensurinfrastruktur schon zum Tragen kommt. Und es wird so ein Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt noch VPN-Dienste in Russland, auch davon wurden viele verboten. Alle, die auch da sich wieder weigern, Nutzerdaten zur Verfügung zu stellen auf Anfrage der Sicherheitsdienste, werden Stück für Stück verboten. Verschlüsselte E-Mail-Dienste wurden immer weiter blockiert, jetzt seit 2020. Also so große Dienste wie Proton-Mail sind dann zum Beispiel auf einmal nicht mehr erreichbar. Es finden sich immer wieder neue Dienste, die irgendwie versuchen, ein Mindestmaß an Privatsphäre zu garantieren und sich eben dieser staatlichen Kontrolle zu entziehen. Aber es wird immer schwieriger. Also ich glaube, es wird auch immer für die nächsten Jahre noch Möglichkeiten geben. Aber wir sehen, dass wir natürlich mit einer echten Staatsmacht mit zahlreichen Ressourcen es zu tun haben und dass da zivilgesellschaftlicher Einsatz auch nur so viel ausrichten kann. Und die Sorge ist begründet vieler russischer Internetaktivisten, dass es eben auch immer weiter die globalen Plattformen treffen wird, die jetzt vor allem noch genutzt werden. Also die meisten Menschen nutzen vielleicht nicht unbedingt Tor-Netzwerk, aber sie nutzen YouTube, um sich alternativ zu informieren. Da gibt es viele Bloggerinnen und Blogger oder eben Vlogger dann im Internetkontext von YouTube, die alternative Interviews führen, die versuchen irgendwie ein Mindestmaß an Pressefreiheit in dem Sinne umzusetzen und zu garantieren. Und da ist dann die reale Gefahr, dass solche Netzwerke, die natürlich viel populärer noch sind und die uns die Menschen im Alltag erreichen, dass die irgendwie auch in den nächsten Monaten immer weiteren Attacken ausgesetzt sind und schlicht irgendwann auch blockiert werden könnten. Wie schnell das gehen wird, ist in dem Sinne Spekulation im Moment. Aber ich glaube, die Gefahr ist sehr real und es geht immer weiter mit fixen Schritten jetzt gegen abgeschlossenes russisches Intranet.
Das ist eine sehr düstere Prognose. Vielleicht noch ein kleiner, kurzer Blick in, ich hoffe, vielleicht gibt es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ist denn eine politische Opposition gegen dieses Vorgehen in Russland am sich formieren oder zu sehen oder zu erwarten?
Also ich glaube, es gibt eine sehr gut vernetzte Gemeinde von Internetaktivistinnen, von Menschenrechtlern und Medienleuten, die sehr aktiv sich dem entgegenstellen und die auch versuchen, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen mit ihren Themen und Menschen darauf aufmerksam zu machen, was unter dem System Putin da so alles an Menschenrechtsverletzungen sich ansammelt. Und die werden sicherlich nicht so leicht aufgeben. Ich persönlich kenne da so einige Menschen, die unter großem persönlichen Risiko sich da weiter einsetzen und die sicherlich auch ihre Stimme erheben werden. Und wir hoffen natürlich als Reporter ohne Grenzen und als so viele andere Menschenrechtsorganisationen, dass man das aktiv unterstützen kann und dem dann eben auch was entgegenstellt. Und wir haben gesehen, dass Menschen in Moskau und in den großen russischen Städten auf die Straße gegangen sind für ihre Rechte. Und das werden wir sicherlich auch wiedersehen. Und solange sich Menschen eben entsprechend auch äußern und sich trauen, Widerstand zu leisten, wird eben dieses Katz-und-Maus-Spiel zumindest weitergehen, dass Russland nicht einfach über Nacht das Internet, das globale Internet quasi ausschaltet oder abdreht, sondern eben dieses Tit-for-Tat stattdessen erstmal weitergeht. Und zumindest es herauszuzögern, dass sich vielleicht auch die politische Landschaft eines Tages wieder wandeln könnte, ist sicherlich erstrebenswert. Also nein, es ist noch nicht alles verloren. Viele bleiben dran und ja, es bleibt spannend, aber es ist bedrohlich, was da passiert.